Alle leise.
Wir machen jetzt Quatsch.
Schön, dass du da bist bei Hi Family, dem Elternpodcast für Familien mit Autismus, ADHS und anderen Besonderheiten.
Achtung, das fällt gleich runter.
Mir doch egal.
Und wer räumt das jetzt alles wieder auf?
Ich nicht.
Die Kackwurst-Mama.
Der ist doch komplett irre.
Hallo, so schön, dass ihr wieder zuhört hier im Hi Family Podcast. Heute gibt es ein absolutes Podcast-Schmankerl, würde ich mal sagen. Die alte Mama-Podcast-Maus Fanny und die alte Mama-Podcast-Maus Isa haben sich nämlich in dieser Folge gemeinsam hinter die Mikrofone gesetzt und über ihr neurodivergentes Familienleben gequatscht. Denn ich war vor ein paar Wochen schon bei Fanny im Podcast. Der Podcast heißt Mama Leisa. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr den alle kennt. Wenn nicht, findet ihr den auch in den Shownotes verlinkt. Das ist ein total lustiger Mama-Podcast, ehrlich, authentisch. Die beiden, also Fanny und Alina, quatschen einfach darüber, wie es ist, Mama zu sein. Und ich war bei denen im Podcast und habe dann auch erfahren, Alina, die Co-Hostin von Fanny, ist neurodivergent und hat ADHS. Und Fanny hat einen Mann und einen Sohn mit ADHS. Und dann war ich so, okay, ich muss mit Fanny in meinem Podcast reden und ich muss auch mit Alina in meinem Podcast reden. Und den Auftakt macht jetzt Fanny. Ich habe mit Fanny darüber gequatscht, wie es so ist, als neurotypische Frau mit zwei neurodivergenten männlichen Personen in der Familie zu leben, also Mann und Sohn, beide mit ADHS. Und wie der Alltag bei denen so aussieht, was die Herausforderungen so sind. Es war ein ultra lustiges, schönes Gespräch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Mega schön, dass du da bist, Fanny.
Guten Tag. Hallo, ich freue mich auch sehr.
Fanny, du bist neurotypisch. Dein Mann hat ADHS und dein Sohn auch.
Ja. Neurotypisch, sagt man dazu, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, du bist neurotypisch.
Ah.
Und der Rest deiner Familie ist neurodivergent.
Ach so, ich bin neurotypisch. Ah.
Mhm.
Ja, also glaube ich, aber weiß ich auch nicht ganz sicher. Manchmal zweifle ich auch da dran, aber.
Sicher bist du dir nicht. Also, die wichtigste Frage zuerst: Wie ist es eigentlich, wenn man einen Mann und einen Sohn hat? Die beide ja. ADHS haben, ist es das doppelte Chaos oder ist es der doppelte Spaß?
Also erstmal weiß ich erst seit kurzem, dass es überhaupt der Fall ist, beziehungsweise wird uns das gerade auch erst immer klarer, weil mein Mann hat die Diagnose auch erst seit ungefähr einem Jahr jetzt, glaube ich. Und bei unserem Sohn, also erst dadurch, manchmal ist das ja wirklich wie so, die Scheibe ist quasi geklirrt, wie man ja bei How I Met Your Mother oder so, wenn die Scherben so runterfliegen und du kannst es nicht mehr übersehen, einfach aus dem Nichts. Vorher hat man es irgendwie gar nicht geschnallt. Da dachte ich halt immer nur, okay, er hat einfach keinen Bock, mir gerade zuzuhören oder er driftet die ganze Zeit ab oder er macht das und das mit Absicht. Und
dein jetzt Mann ist so oder dein Sohn jetzt?
Beide, aber mein Mann. Mein Mann, meinte ich jetzt. Mhm. Und dann kam plötzlich so diese Erkenntnis, weil uns ein Kumpel darauf hingewiesen hat, dass es bei Hannes ziemlich naheliegend ist, dass der wahrscheinlich auch ADHS hat. Und wir waren, also mein Mann heißt Hannes. Und da waren wir so, stimmt. Also erstmal waren wir so, nee, ach komm, jeder hat doch gerade kriegt eine ADHS-Diagnose und gefühlt haben es alle gerade und ist ja voll der Kult und irgendwie muss man jetzt auch nicht immer dem allen Namen geben und so. Und dann ist es aber immer mehr gereift, man hat sich immer mehr erkundigt, immer mehr dazu gebildet, ne? Und es kamen natürlich auch immer mehr Reels reingespielt und auch, aber auch so andere Diagnosen um uns herum. Und du weißt es ja besser als jeder andere, also ADHSler orientieren sich sehr gern zu anderen ADHSlern, weil das einfach, ja, gut ist, man trifft halt auch Verständnis und auf eine gleiche Dynamik und so.
Es vibet ganz anders, ja.
Es vibet ganz anders. Und dann wurde uns das immer klarer. Und erst dann ist uns das so bei unserem Sohn so ein bisschen klar geworden, so warte mal, vielleicht, das macht ja total Sinn. Deswegen ist es auch die ganze Zeit gefühlt so sehr, sehr, sehr emotional aufbrausend und sehr viel und sehr, da spielen einfach viele Gefühle mit rein, von hoch bis ganz tief. Und also das wir wissen es nicht sicher, also bei unserem Kind ist es nicht diagnostiziert bisher, außer durch eine Ergotherapeutin, die einen Test gemacht hat, der schon auf jeden Fall in die Neurodivergenz gehen soll, ins Spektrum so. Mhm. Aber wir haben es noch nicht von einer Kinderpsychologin oder einem Psychologen irgendwie diagnostizieren lassen. Überlegen wir noch, ob wir das machen. Aber es sind sehr, also relativ klare Anzeichen dafür. Und das erklärt auch einfach krass viel, seit der Baby ist. So, ne? Das würde einfach krass Sinn machen. Und es ist eine Mischung aus, die sind beide oder wir sind alle sehr kreativ, sehr freiheitsliebend, sehr wild, sehr, sehr anders als der, würde ich sagen, so der normale Standard. Und das ist natürlich super geil. Und gleichzeitig ist es krass chaotisch und immer wieder halt chaotisch. Immer wieder, wenn ich denke, wir haben jetzt so eine Struktur und ein Konstrukt gefunden für uns, ist es wieder komplett ein Escalation.
Du denkst
jeden
immer
Tag.
So, jetzt, ja. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt, uff, ausatmen.
Wir haben's
und dann denkst
raus.
Du so, fuck, nein, jetzt kommt schon wieder, es ist immer so wie in der Achterbahn, ne?
Ja.
Dann denkst du, oh yeah, okay, der Looping ist geschafft, jetzt kannst du locker auslaufen, jetzt so. Haben wir jetzt drin, also wieder, wow.
Ich habe den Endgegner besiegt, denke ich manchmal. Und da werde ich eines Besseren belehrt ziemlich schnell. Und aber das, ich glaube, das ist auch der, ich habe ja bei Mama Leisa eine Co-Hostin, die Alina, die liebe alte Maus. Mhm. Und die ist auch starke ADHSlerin. Und ich, also irgendwie lebt das unser Leben und der Podcast und die Geschichten, die wir im Podcast erzählen können, das lebt ja auch alles krass davon. Wie langweilig wäre das, wenn das alles Stani Steno live wäre?
Du, das ist genau so. Bei mir auch so der Punkt. Also ich habe ja meine Diagnose jetzt auch fast bald schon seit einem Jahr. Krass! Oh mein
Ach,
Gott.
Auch erst. So kurz auch erst.
Ja, auch so kurz. Und ich finde es ja auch spannend, dass es bei dir zuerst der Mann war und dann der Sohn. Ich kenne es bei ganz vielen andersrum und ich kenne es tatsächlich auch eher so, weil ja klar, ja gut, mich hören vor allem ja auch Mamas. Ich höre das so, so häufig, dass die sagen, zuerst hat mein Kind die Diagnose bekommen.
Ja.
Und dann ist mir so auch
klar
plötzlich
geworden,
bei mir ganz vieles bewusst geworden. Aber es
Stimmt.
geht, ich finde, es ist so dieses Klassische. Erstmal gibt es bei einem diesen Verdacht und dann guckt man so um sich herum. Ne? Das war, ich dachte dann auch zuerst so, hä, aber so sind doch alle meine Freundinnen. Und
ja.
Ich habe inzwischen eigentlich kein Gespräch mehr mit einer Freundin, in dem es nicht darum geht, dass sie vermutet, dass sie auch ADHS hat. Also ist, ich war erst gestern wieder mit einer am See und dann hat sie auch gemeint, also Isa, ganz ehrlich, ich muss jetzt auch mal meine Diagnostik starten, weil ich komme auch gar nicht mehr so klar im Alltag. Und, ne? Und ich so, du bist auch safe neurodivergent. Und das ist ja genau das. Man findet sich so untereinander und connectet einfach anders nochmal oder besser, gerade mit ADHS, unter ADHS, aber ganz oft ja auch ADHS und Autismus, weil die sich wieder miteinander ausgleichen, so Yin und Yang mäßig.
Ja, voll. Aber das ist ja auch genau der Vorwurf, das geht zumindest schnell unter, ich sag mal in Anführungszeichen, Unwissenden, schnell der Vorwurf, ja, es kann ja jetzt wirklich, und ich dachte das auch, ich bin auch ein Teil davon, es kann ja jetzt nicht auf einmal jeder ADHS haben. So, weil natürlich, wenn man einmal so das ausrollt und das einmal so aufgeht, diese Bubble, dann sind das ja, wie gesagt, sehr viele innerhalb einer Blase vielleicht. Und das wirkt dann ganz schnell so von wegen, ja gut, es wird jetzt nicht jeder haben.
Ja, genau.
So, die Quote ist es ja auch nicht. Es sind ja trotzdem irgendwie, keine Ahnung, 0,6% der Menschen oder bisher. Es sind ja ganz viele undiagnostiziert auch einfach. Ne?
Ja,
also,
das finde ich auch spannend.
Ja, also das ist ja noch viel. Aber selbst dann, lass es 2-3%
Also
5%
der Kinder, das weiß ich, also laut aktuellen Zahlen in Deutschland, ungefähr 5% der Kinder haben ADHS. Ich glaube auch, es sind eigentlich noch viel mehr, weil diese ganzen weiblichen ADHS-Typen noch komplett, das ist ja jetzt alles gerade im Kommen. Und ich habe neulich auch so einen geilen Spruch auf Instagram, natürlich, weil das ist ja auch bei mir dann so. Mein Instagram ist ja auch voll dieses Thema Neurodivergenz. Ich sehe nur noch Reels zum Thema ADHS, Autismus. Und da hatte ich auch so was Geiles gelesen und dann auch meinte so, ja, was entgegnest du Menschen, die behaupten, ist ja gerade jeder Zweite hat ja jetzt irgendeine Neurodivergenz-Diagnose. Mhm. Und sie meinte dann so, naja, nur weil man jetzt Teleskope hat, sind nicht plötzlich mehr Sterne am Himmel.
Ja.
Man hat sie früher noch nicht gesehen und das fand ich so geil. Ne? So, wir
ist
gucken
auch so.
Irgendwie anders drauf.
Absolut. Und können es auch, und das hilft halt, das ist ja der eigentliche Fakt, es ändert nichts, es ändert generell gar nichts, es ändert aber den Umgang damit.
Genau.
Also für mich vor allem auch und natürlich für die Person selber, die diagnostiziert ist, ändert es eine Selbstakzeptanz, einen Umgang damit, eine, ja, einfach wirklich so eine Akzeptanz, dass man nicht komplett der Einzige ist, der so, ja, neben der Spur ist und oder was einem dann so nachgesagt wird, ne? Du hörst nicht zu, du bist irgendwie, hör doch mal, sitz doch mal still, mach doch mal ruhiger, konzentrier dich doch mal, sei doch mal ein bisschen aufmerksamer, hör mir, also mach, setz doch mal um, was wir die ganze Zeit besprechen und so. Das ist ja alles so, okay, jetzt kann ich das halt viel besser einordnen, dass das nicht böser Wille ist oder Faulheit, was ich halt vorher natürlich so frustriert dachte, so sag mal, also geht's noch so, weißt du, denk doch mal mit oder arbeite doch mal mit, sei doch mal ein Teil von dem, was ich hier alles strukturiere. Und
genau,
so.
Von dieser Struktur, von dieser Organisation. Genau. Es kann doch nicht sein, dass das schon wieder alles ich machen muss.
Ja, genau.
Ich habe das doch halt schon dreimal angesprochen, oder ist es so bei euch?
Ja, absolut. Also bei Hannes absolutes Chaos. Also würde er jetzt nicht, ich hoffe, er hört es nicht, würde er jetzt nicht so bestätigen, aber es ist komplett, also er checkt nicht mal, in welchem Ausmaß ich Dinge organisiere und mache. Er kann es gar nicht verstehen, weil das ist auch so selbstverständlich, dieses Bett, dass es und das Ausmaß davon teilweise, ich will das jetzt gar nicht so krass hochbauschen, aber schon, also es ist schon so, dass ich Gespräche mit ihm führe und er sich angegriffen fühlt, wenn ich sage, dass ich sehr viel mehr Mental Load, sehr viel mehr Arbeit, sehr viel mehr Struktur und sowas reinbringe. Das würde er, glaube ich, nicht so bestätigen, weil die Wahrnehmung auch gar nicht so dafür da ist.
Ja, für ihn ist es ja auch extrem viel anstrengender, ne? Also es ist ja auch immer, und ich glaube, das ist ja auch so wichtig, zu verstehen, dass jeder Mensch ja auch anders ist und eine andere Belastungsgrenze in verschiedenen Bereichen hat. Das war eben auch so, also ich bin ja jetzt auch neurodivergent mit ADHS und bei mir war es eben auf der anderen Seite so, dass ich super viel gemacht habe, weil klassisch so, du bist halt die Frau, du bist halt die Mama und ich bin die mit dem kreativen Job, die selbstständig ist und die eben auch mal die Stunden sehr spontan verändern kann und flexibel arbeiten kann. Und mir fielen aber diese ganzen organisatorischen Dinge mit den Kindern unfassbar schwer, ne? Und ich war dann vor 4 Jahren kurz vorm Burnout und habe dann auch mal so mit meinem Mann gesprochen und gemeint, du, also, wir müssen uns anders aufteilen, das ist einfach zu viel. Ich weiß, ich arbeite viel weniger wie du, aber ich bin fertig, ne? Ich bin mit den Nerven am Ende. Und dann durfte ich erst mal lernen, dass für mich so manche Dinge, gerade dieses immer wieder, das Wiederkehrende, ne, diese strukturierten Dinge, unfassbar, für mich ist es eine wahnsinnige Hürde, damit anzufangen. Das kostet mich wahnsinnig viel von meiner Energie, das immer wieder zu tun, ja, jeden Tag erstmal mich zu motivieren und das dann anzufangen und das dann auch zu tun. Und für meinen Mann war das dann so, ja klar, kann ich das machen, okay.
Ja.
Ich so, was? Hä? Und das ist gar nicht anstrengend für dich? Das macht dich gar nicht völlig fertig? Also ich bin danach im roten Bereich meines Akkus. Nur und der macht
Alarm,
das halt so.
Alarm. Ja, das ist also, es ist wirklich krass. Man funktioniert komplett unterschiedlich. Aber mir hilft es sehr, das irgendwie so ein bisschen toleranter zu sehen, weil ich weiß, es hat, also da steckt was dahinter, was du nicht ändern kannst. Also es ist einfach so eine radikale Akzeptanz, die jetzt irgendwie da mehr mitschwingt, was ich bei meinen Kindern schon eher hatte. Aber bei meinem Kind zum Beispiel dachte ich auch, ich möchte nicht, dass du so und so einer wirst oder dass du so ein Fauler bist oder dass du später mal nichts auf die Reihe kriegst oder so. Deswegen müssen wir jetzt daran arbeiten, dass das und das besser läuft. Und jetzt kann man das nochmal alles anders ummünzen. Und ich struggle immer noch und immer wieder damit, wie was ist. Also, weißt du, wo setzt man jetzt eine Erziehungsregelung an und wo lässt man auch einfach Freiraum?
Ja.
Das ist ja, finde ich, diese so mit Grenzen. Der schmalste Grad der Erziehung.
Ja.
Wo zieht man durch und setzt sich wirklich hin und versucht es durchzuhalten? Und wo ist man einfach so, ach komm, Freigeist, lass ihn oder ist nicht so schlimm, er ist halt, wie er ist. Das checke ich immer noch nicht so ganz. Wo ich sind,
glaube,
da die Grenzen?
Das kann man auch nie. Ich glaube, das checkt man einfach nie. Und es ist bei mir auch ganz oft, also das ist auch bei uns ganz oft das große Thema. Also was macht unser Sohn jetzt einfach wirklich aus Kalkül und aus Faulheit nicht? Und wo ist er jetzt wirklich an seiner Belastungsgrenze?
Genau.
Hatten wir das auch neulich erst wieder so ein Gespräch mit der Klassenlehrerin und da hat sie uns das bestätigt und hat gemeint, es gab, es ist auch so geil, das ist bei uns auch immer so, wir sind immer die Ausnahme, auch jetzt, wo wirklich, also so bei allen Besonderen sind wir trotzdem nochmal die Ausnahme vom Besonderen, weil dann auch diese Lehrerin meinte, also ich hatte ja auch schon viele Kinder mit Neurodivergenz, aber jemanden wie ihren Sohn, bei dem ich das so schlecht einschätzen kann, krass, ob das jetzt Kalkül ist, weil der ist auch so, ne, der kann Menschen auch so gut lesen und dann, dann nimmt der das und macht das so taktisch klug. Also wir hatten jetzt neulich so dieses Thema mit den Hausaufgaben, dass er die krassesten Geschichten erfunden hat im Hort, weshalb er heute keine Hausaufgaben machen muss. Und die waren so einleuchtend, dass die Erzieherinnen immer gemeint haben, ah ja, okay, alles klar. Ne? Dann kam er am Nachmittag nach Hause, gespielt, gemacht, getan. Beim Abendessen Schulranzen, und dieses Schulranzen, ne, von einem ADHS-Kind, diesen Schulranzen willst du eigentlich gar nicht aufmachen, weil du Angst davor hast.
Ja, was ist da?
Oh, was Gott, da rauskommt.
Ja, stimmt.
Und dann machst du das schon so auf, dann kommt dir schon so ein Geruch entgegen, denkst du, oh mein Gott, ja, alles klar. Ja. Und guckst dann so rein, dann, ja, Mama, übrigens, ich hab da heute meine Betreuerin verarscht im Hort. Ja, was denn?
Ja, das gesteht er aber ein, das ist ja krass.
Inzwischen manchmal, aber er lacht sich halt dabei auch tot, ne? Findet das dann auch super geil, dass er es geschafft hat.
Ja.
Und ist dann auch so ein bisschen stolz auf sich, findet es dann cool, feiert sich selbst dann auch total dafür. Und ne, dann haben wir auch mit der Klassenlehrerin dann da genau darüber gesprochen, so, wir wollen da mal so ein bisschen härter durchgreifen. Und genau das, ne? Und dann, also ich, bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich im Alltag mir denke, nee, also das ist jetzt eine Grenze. Es gibt ja auch eine eigene Grenze, wo ich sage, das ist meine Grenze jetzt. Und da gehst du jetzt nicht drüber, weil ich habe, also ich bin auch ein Mensch und ich habe auch Bedürfnisse.
Ja,
das reicht jetzt einfach.
Ja.
Und je nachdem, ich glaube, es ist halt voll wichtig, da so ganz fein verbunden zu sein und zu merken, kann ich es jetzt durchziehen? Also ich merke bei unserem Sohn dann schon, kotzt ihn das jetzt einfach nur normal an, sage ich mal in Anführungszeichen.
Ja, das stimmt.
Dann weint der schon manchmal auch, aber so ein wütendes, so, du blöde Kuh.
Ja,
ja, blöde Kuh sagt er schon lange nicht mehr, sagt schon ganz andere Wörter.
Ja.
Aber gut. Oder ist er jetzt wirklich dann kurz davor, eine Art Meltdown zu kriegen, ne? Oder so richtig. Und das ist aber so eine schmale Gratwanderung. Und dann merke ich halt so in diesem Moment dann, okay, nee, jetzt ist es wirklich gerade eine Grenze, der kann gerade echt nicht mehr. Und dann erlaube ich mir halt inzwischen auch nur so, okay.
Genau, das finde ich ganz, ganz schwer. Das haben wir ganz oft abends beim ins Bett gehen, dass er provoziert, also meine kleine Tochter ist 3, er ist 7 und er provoziert dann nachts beim im Bett sein so lange, dass sie ist todesmüde, sie will einschlafen und er hört nicht auf zu sticheln, zu provozieren, sie nochmal so anzufassen so und auch so sich so rumzuschlagen, ich will dich umarmen, Mama, und dann versucht er eigentlich nur an sie ranzukommen, um sie irgendwie wach zu halten, um uns beide bis auf die Spitze zu treiben. Und da merke ich schon, ich werde dann richtig, richtig sauer. Ich werde wirklich, das triggert mich so krass, weil ich das so nervig und anstrengend finde und weil ich genau weiß, ihre Bedürfnisse muss ich auch schützen gerade. Ja. Sie ist todesmüde, sie will schlafen. Er soll aber trotzdem auch mit mir kuscheln dürfen, aber eben nicht jetzt gerade nicht mit ihr. Und dann werde ich so sauer, dass ich manchmal denke, okay, du musst jetzt ganz doll stark sein, weil wenn ich jetzt ausraste, das eskaliert hier komplett.
Ja, und dann heult die
passiert.
Kleine Tochter. Und
alle
dann
schreien. Ja, es ist ganz schlimm. Aber es ist unerträglich für mich. Also da mache ich jetzt auch mal bald eine Therapie, wie ich damit so mit sowas besser umgehen kann. Aber das ist wirklich so krass anstrengend, finde ich, da dann zu sagen, okay, runterkommen, einfach ruhig bleiben und am besten sowas wie ignorieren, nicht boshaft, sondern wirklich so ignoriere diese Sticheleien, versuche es ruhig zu halten, weil es wird jetzt nur schlimmer, wenn ich jetzt ausraste.
Ja, ich kenne das so gut. Diese, das
ist unerträglich.
Ganz genau diese Szene, die kenne ich so gut. Und das, bei mir ist so das Schlimme, ist ja lustig, ne? Die haben den gleichen Abstand, unsere Kinder. Und ich habe auch, also mein Sohn ist 8 und die Tochter 4. Und bei uns ist es, also eher andersrum, dass unsere Tochter den Großen ärgert und nervt.
Ja.
Und dann immer genau das, immer ihn berühren will, immer ihn antippen will und dann aber das auch schon so, so frech macht. Ich leg mich jetzt auf die Mama. Seid ihr auch? Habt ihr auch ein Familienbett und liegt
ja.
Dann?
Ja. Ich muss mich dazwischen legen, das funktioniert ja, nicht
sowieso,
anders.
Sonst schlafen die nie.
Ja, niemals.
Niemals. Ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, genau das. Isa, du legst dich jetzt daneben. Weil die beiden miteinander schmusen wollten, miteinander
ja, voll
fuscheln.
Süß. Ja.
Gell?
Nein.
Och.
Riesenfehler.
Riesenfehler. Da habe ich auch
Riesenfehler.
Gedacht, lass mal gucken, wie lange brauchen sie? Wie lange brauchen sie, bis sie schlafen?
Ja.
Eineinhalb Stunden später habe ich gesagt, Herrgott, noch mal!
Es reicht! So, habe ich auch schon probiert. Ich dachte so, ach, was bin ich für ein Monster? Ich kann die doch nicht immer trennen. Andere Geschwister schlafen so süß zusammen ein. So.
An
Nein.
einem Fuß habe ich meine Nein. Tochter über mich drüber gezogen und auf die andere Seite.
Geschliffen, ja so.
Jetzt sind darüber geschleift. Es geht jetzt nicht mehr, du gehst da jetzt rüber und du bewegst dich nicht mehr. Dann war sie so im Freeze und dann hat sie halt einfach auch angefangen zu weinen und danach
ach,
so.
Mann,
dann,
ja.
Und dann denkst du genau das. Ich bin doch echt die schlimmste Mutter der Welt, ey.
Scheiße, ja. Und warum kriegen es andere hin, ne? Also man denkt dann immer so, warum kriegen es denn andere hin? Aber die haben halt natürlich andere Kinder. Und manchmal denke ich auch so, warum haben denn andere so einfache Kinder?
Oder? Das ist
es
schon.
Ist so krass.
Aber auf der anderen Seite, ich finde halt auch diese, also ich sage mir immer selbst, die Kinder, die jetzt so einen starken Willen haben, die jetzt herausstechen, die jetzt in der Erziehung herausfordernd sind, sind später aber auch mal die richtig coolen Säue, oder?
Hoffentlich, ja. Ich gehe davon aus.
Das ist meine, das denke ich mir oft. Ne? So, du willst, ja. Das ist ja auch immer dieser Spruch, man sagt ja ganz oft, sei Pippi und nicht Annika. Ne? Das ist ja dieser coole, schöne
so.
Kalenderspruch.
Ah, ja.
Aber wenn du zwei Pippis zu Hause hast
ja,
und selber noch eine Pippi bist und ein Mann hast, der
ja, klar.
Und,
ja.
So. Aber
der Affe ist. Wie heißt er? Mr. Wie heißt er denn?
Kleiner Onkel.
Kleiner Onkel heißt er?
Nee, ist der?
Der Affe? Nee.
Nee, das ist das Pferd.
Das Pferd. Und er heißt.
Wie heißt denn der?
Ja, das wissen jetzt alle. Naja. Ne? Hannes ist der Affe. So. Ich bin das Pferd. Ich stehe einfach nur so da, bin so resigniert.
Du bist das Pferd, genau. Er ist der Affe und deine Kinder sind zwei, nee, wobei, deine
zwei
Tochter?
Zwei Pippis. Nee, meine Tochter nicht. Meine Tochter ist tatsächlich, also wirkt auf jeden Fall gar nicht neurodivergent. Also da habe ich auch, genau, und das ist nämlich auch der Punkt, da habe ich dann auch das erste Mal als Baby schon gemerkt, das ist ja alles so entspannt. Band hier. Also da hatte ich dann andere Struggles wie krasse Stillprobleme und sie hat die Flasche nicht genommen und sowas und mit der Selbstständigkeit zu struggle gehabt. Aber sie als Mensch komplett einfach zu handeln, komplett durchschaubar, komplett artikuliert ihre Gefühle. Wenn sie müde ist, sagt sie das. Wenn sie Hunger hat, sie kleckert nicht. Das ist wirklich, und ich will das gar nicht werten irgendwie, ne? Das ist wurscht so. Der eine kleckert halt, gut, dafür ist er krass im Gehirn einfach so, so komplex und so unfassbar intelligent und so. Aber es war einfach so ganz einfach zu durchschauen alles, so wie man es in Anführungszeichen ja kennt, so und wie man dachte, dass es ist oder wie man es von anderen auch
wie
man es
von anderen gehört hat und immer
so.
Dachte, das kann doch nicht sein.
Genau, so und das war auf einmal so und da dachte ich das erste Mal, also habe ich mir das jetzt nur so dramatisiert, also nicht romantisiert, sondern wirklich so in meiner Erinnerung ist es vielleicht einfach nur so, dass ich so überfordert war, weil es das erste Kind
genau
war oder so.
Genau das dachte ich mir auch erstmal.
Ja. So, nee, es war wirklich sehr viel. Und das Ding ist, also mein Sohn ist auch nicht der offensichtlich nach außen hin ADHSler, gar nicht, sondern er ist schüchtern, der ist ganz zurückhaltend, ganz lieb, ganz angepasst, extrem People-Pleaser, vor anderen unfassbar ruhig, ganz vorsichtig, also teilweise sogar sehr, sehr ängstlich, hat ganz viele so taktile, sensible, hochsensible Eigenschaften, dass er so geht nicht mit den Schuhen in Sand, mit den Füßen in Sand, will auch nicht auf die Wiese, überhaupt generell Pflaster, alles, Blut abnehmen, Riesendrama, also Todesängste, wirklich. Und dann aber zu Hause kommen diese Ausbrüche. Die kommen wirklich nur bei mir und Hannes.
Mhm.
Und da ist komplette Eskalation. Ein Wutanfall ist eben nicht nur 10, 15 Minuten, sondern eine Stunde oder zwei Stunden.
Und du darfst nur noch rumrennen und alles Teure retten und in Sicherheit bringen.
Ja, und mich retten. Also meistens geht es wirklich körperlich gegen mich oder gegen Hannes oder sowas. Aber also es, also auch einfach schreien, kreischen, laut, also wieso? In letzter Zeit hat er sogar so ein komisches Schreitourette. Und Ausdruck-Tourette, sage ich immer so. Einfach aus nichts schreit er einfach los.
Ja, das ist aber typisch ADHS. Alter. Das ist so typisch.
Oh, ich kriege eine Krise. Das macht mich richtig
ist so lustig. Ich habe mich neulich auch mal mit einem Freund unterhalten. Und der hat, also das fand ich auch so lustig. Ich hab mit einem Freund gequatscht. Und dann hat der mir plötzlich erzählt, dass er so starkes ADHS hat, dass bei ihm schon im Kindergarten, also unter 6 Jahren gesagt wurde, den können sie nur noch in der Gruppe behalten, wenn er Medikamente nimmt.
Ach krass.
Ja, das kenne ich tatsächlich auch aus meinem Umfeld jetzt so, ne, so, wo ich da in dem Thema drin bin. Aber ich weiß schon, das sind schon auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Härtefälle.
Ja.
Das sind halt Kinder. Aber also ich hätte das niemals von ihm vermutet. Ich war so, was? Du? Und dann hat er mir eben auch von seiner Kindheit erzählt und mir erzählt, wie krass er drauf war. Was krass. Er für Sachen gebracht hat. Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil der ist heute eigentlich mega reflektiert, mega klug, total lustig. Ja, der, und dann, jetzt, wo ich das so von ihm weiß und ich ihm auch gesagt habe, hey, mein Sohn ist genau wie du damals warst.
Mm.
Und jetzt lässt er das so bei mir raus, ne? Und dann kommt er dann manchmal so an und macht so komische Freak-Aktionen. Und dann muss ich so lachen und sag so, Alter, genau so ist mein Sohn. Und er meinte auch, seine Mutter hat in seiner Kindheit auch gemeint, dass er Tourette hat. Sie war sich ganz sicher so, du hast doch auch Tourette. Und wie oft habe ich das schon mit meinem Mann besprochen, dass wir mal mit der Ärztin sprechen, dass unser Sohn auch Tourette hat.
Ja, krass. Aber witzig, dass du das sagst, weil das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das auch so eine Eigenschaft ist. Aber wenn ich es jetzt mal so auch wieder beobachte, Hannes hat auch so out of nowhere, so, dass er anfängt irgendwie laut zu singen oder irgendwie. Er hat so, der macht dann immer so Laute auf einmal. Also ja, Hannes jetzt auch. Und ich immer so denke, Allah, geht's dir gut? Alles klar, oder?
Genau, die machen so Laute und es ist ja Kicksuche. Das ist ja dein, das Gehirn erzeugt einfach mal kurz ein Dopamin. Macht ja so,
genau.
Oder hüpfen so in der Gegend rum, ne?
Ja, voll. Also bei meinem Sohn ist es gerade richtig ausgeprägt. Ich weiß nicht, aber ist es denn so, dass es, weil du auch jetzt sagst, mit 6, und man kann ja ganz oft auch so richtig die Diagnose erst so in der Schulzeit treffen, aber also die haben das doch von Geburt an so.
Ja, natürlich.
Aber steigert sich das dann mit 6 oder wie?
Nee.
Also warum?
Nee, das wird ab 6 gemacht, weil ab 6 die ADHS-Medikamente erst getestet wurden bei Kindern. Also es gibt keine Kinder unter 6, die diese Medikamente testweise bekommen haben. Das heißt, das ist ja immer so, da geht's ja um Gesetze für Medikamente, die müssen ja getestet werden, da muss ja Studien zugeben. Und deswegen sagt man, ab 6 Jahren darf man dieses Medikament offiziell nehmen. Ich kenne aber tatsächlich auch einige Kinder, die haben es schon ab 4 genommen. Und genau aus diesem Grund, wie jetzt auch bei diesem Kumpel, wo ich wirklich dachte, ich kann das nicht glauben. Und da ist es dann auch einfach schon machbar, dass man diese Diagnose mit 4 stellt oder mit 5 stellt. Also das geht schon eigentlich. Ne?
Aber würdest du jetzt deinem Kind dann so, weil ich, also erstmal müsste man ja die Diagnose erstmal safe machen. So, dann ist ja die Frage, möchte man jetzt wirklich sein Kind auf Medikamente setzen, beziehungsweise wie hoch ist der Leidensdruck? Ja, ist ja eigentlich die eigentliche Frage.
Mhm.
Also leidet die schulische Leistung darunter? Dann ist bei mir aber auch immer die nächste Frage, weil ich habe auch eine schulische, chaotische Laufbahn. Wie schlimm ist es denn jetzt? Die sind ja trotzdem schlau.
Genau.
Scheiß doch auf die Schule. So, müssen die jetzt unbedingt studieren? Keine Ahnung, ob man später noch unbedingt studieren muss. Also, weißt du?
Was mich am meisten getroffen hat, war das Thema. Also, wir haben das sehr ausführlich sowohl mit unserer Kinderärztin als auch mit den Kinderpsychiatern besprochen. Und ich habe mich da total umfassend informiert, ne? Das war dann auch so mein Hyperfokus.
Klar.
Und die Frage, die dann am Ende bei mir gekickt hat, war das Thema, was macht es mit seinem Selbstwert, wenn er immer so viel negatives Feedback auf sein Verhalten oder auf seine Art zu sein bekommt? Und das ist auch, das war dann eben auch der ausschlaggebende Grund, weil wir auch gesagt haben, hey, zu Hause sind wir so oft in einer Dysbalance, weil es so anstrengend ist. Und wir wünschen uns daheim auch einfach mehr Harmonie. Und wir wollen auch ihm nicht ständig irgendwo dieses Feedback geben, hey, kannst du jetzt mal bitte, oder können wir vielleicht mal ab 18 Uhr mal ein bisschen ruhiger werden und hier und da. Denn wir sind ja auch noch da. Und ich habe eben auch an meiner eigenen Gesundheit gemerkt, ich wollte ja auch immer das Beste für ihn und die perfekten Umstände und alles ausbalancieren und alles austarieren. Und
aber das ist schwer.
Ich bin einfach komplett über meine Belastungsgrenze gegangen.
Voll.
Jetzt im Nachhinein noch viel krasser, weil ich weiß, dass ich da ja selbst auch in dieser Neurodivergenz bin und das für mich ja auch nochmal anstrengender war, diese ganzen Routinen und so, die er ja auch braucht, aufrechtzuerhalten. Und das war dann so der Faktor. Und eben auch in der Schule, dieses negative Feedback, die Kinder so, also ich habe so schlimme Geschichten durch meine Community gehört aus der Schule, was diese Kinder an Feedback bekommen, wenn sie so aus der Reihe tanzen. Und gleichzeitig denke ich, ist es einfach wahnsinnig individuell.
Ja, ist es auch. Wie ausgeprägt es auch ist. Ne?
Ja, was, wie ausgeprägt.
Ob es vielleicht sogar Vorteile hat, dass sie eben Klassenclown etc.
Ja.
Ne? Irgendwie.
Oder eben auch
umgänglich oder unumgänglich.
Ja, wie, und ich finde halt auch mit den Medikamenten, was dann eben uns auch gesagt wurde, war, hey, wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, heißt das ja nicht, dass ihr es dann die ganze Zeit durchziehen müsst, ne? Sondern ihr könnt ja auch einfach mal sagen, wir testen das 3 Monate und gucken, wie es ist. Und gucken, was für einen Unterschied das macht. Und wie es allen Beteiligten damit geht. Wie geht's unserem Kind damit? Wie geht's uns damit? Wie wollen wir diese Sache fahren? Vielleicht kann man ja auch den Stundenplan mal angucken und sagen, okay, also an 2 Tagen hat er irgendwie ganz viele wichtige Hauptfächer. Und es macht vielleicht Sinn, dass das Kind sich da konzentrieren kann. Ich kenne einige Kinder, das ist auch lustig, ne? So, ich habe neulich, bin ich mit einem Mädchen, wie alt ist denn die? Ich glaube, die ist 14, ins Gespräch gekommen. Und die hat mir dann erzählt, dass sie ADHS hat und dass sie Tabletten nimmt dafür und so. Und dann habe ich sie gefragt, wie kam es denn dazu und wie hast du denn die Diagnose bekommen? Und sie meinte dann, dass es für sie total gut ist, dass sie die jetzt nimmt, weil sie hat sich selbst immer total fertig gemacht und sich gedacht, warum kann ich mir denn nichts merken in der Schule? Und warum bin ich denn die Dümmste von allen, so ein bisschen? Ne? Und das ist halt so dieser Selbstwert.
Dazu habe ich ein perfektes Beispiel, was ich dir auch gerade erzählen wollte. Ich habe mit einer 12-Jährigen gesprochen, die ADHS diagnostiziert hat, schon sehr lange auch. Und die Eltern haben sie auch, was nimmt die? Ritalin? Oder ich weiß nicht genau, was sie nimmt.
Irgendein Medikament halt, ne? Gegen ADHS.
Und, genau. Und bei ihr ist es wohl so, dass sie so, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, also sie wird als sehr, sehr überemotional benannt von außen. Mhm. Also, ne, so, dass sie so zu viele Gefühle hat. Und dass sie dann, also, es ist wohl auch so, dass sie so aus dem Nichts einfach weint. Und dann kleine Kleinigkeiten sind so extrem dramatisch. Oder auch, dass sie dann wirklich so, ja, also extreme Gefühlsausbrüche hat, aber halt auch so wirklich in Form von Tränen und Trauer und Freude und Trauer und so hyperaktiv sein und so, ne? Und Dinge sehr dramatisch sehen und so. Und dass sie dann Ritalin kriegt oder was auch immer. Und dass sie dann meinte, ja, dann, sie findet das manchmal auch ein bisschen traurig, weil dann spürt sie halt auch gar nichts mehr. Also so wie so ein Antidepressiver dann auch so richtig so, ne? Aber sie braucht es halt oft dann auch für die Schule, damit sie dann auch so performen soll und kann. Und das war schon so, da bin ich so ein bisschen ins Stutzen gekommen, weil die wird wirklich ja dann so komplett in ihrem Wesen gedrückt und klar braucht die das irgendwie, sonst würde sie gar nicht klarkommen im Alltag, aber irgendwie gefühlt ist es dann so, es nimmt dir dann komplett dein eigenes
dein
Ich
Wesen
und stellt dich so auf Null.
Ja, das ist schon, also das ist schon heftig, ne? Und das ist ja dann auch cool, dass sie das so ausdrücken kann. Wäre ich jetzt eine Psychiaterin, würde ich sagen, dann ist das Medikament zu hoch dosiert.
Zu viel. Ja,
wenn sie das so wiedergibt. Auf der anderen Seite kann ich das selbst auch teilweise verstehen. Also ich habe das ja auch, also bei mir war das auch ja einer der Hauptgründe, weshalb ich gesagt habe, ich möchte das selbst mal ausprobieren nach meiner Diagnose, wegen meiner Emotionalität oder auch der Impulsivität.
Ja.
Und ich kenne das eben auch. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich sage, okay, heute unterstütze ich mich mal und heute weiß ich, ich habe heute einen harten, anstrengenden Tag. Und das ist zum Beispiel auch so, ich habe immer an einem Tag extrem viele To-Dos mit den Kindern, ne? So Tasks. Und jetzt muss ich das machen, dann hole ich die ab, dann gehe ich mit der dahin, mit dem dahin. Und dann ist auch noch am Abend der Mann beim Fußball und ich muss die Kinder alleine ins Bett bringen. Das ist für mich immer der Worst Case. Da kippt nämlich auch immer.
Voll.
Und dann weiß ich, okay, heute lass, und das ist für mich so, ich lass mich heute unterstützen und nehme heute mal mein ADHS-Medikament.
Aber du für dich?
Für mich, genau. Und das ist ja auch das Coole, wenn man das so mitentscheiden kann. Unser Sohn entscheidet das übrigens inzwischen auch schon relativ häufig selbst,
sehr
ne?
Gut. Genau. Das ist cool.
Ja, der hat auch oft wirklich, wenn er dann, also in der Schule, er nimmt es jetzt immer schon morgens, weil er selber merkt, er kann in der Schule sonst nicht mitmachen.
Krass,
das merkt er selbst. Geht sonst nicht. Und an den Wochenenden will er es eigentlich auch inzwischen oft haben. Und neulich hat er aber gesagt, nö, heute habe ich keinen Bock.
Ah, echt?
Ja.
Und wie ist er dann, wenn er das dann nimmt?
Wenn er es nimmt, ist er... Also ich finde auch so diese, ne, diese Ausschläge, man kann sich das vorstellen, wie nennt man das, so ein Monitor, der so eine Herzfrequenz.
So eine Kurve, ja.
Ne, so.
Also, ja
und so dann gibt es ja so flache Wellen und dann gibt es so stärkere Wellen, dann gibt es ja so wii, 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 so ganz große Ausschläge. Und wenn er das nimmt, sind diese Ausschläge einfach deutlich, deutlich, deutlich flacher und ruhiger.
Mhm.
Und er ist, ja klar, er ist ruhiger und er ist schon auch im Wesen dann anders. Er ist ruhiger. Ja, und gleichzeitig ist es bei uns jetzt nicht so, dass wir ein Langzeitpräparat haben. Also es gibt ja Medikamente, die wirken 12 Stunden am Tag oder 9 Stunden. Und es gibt aber auch Medikamente, die wirken nur 4 Stunden.
Ja, finde ich für die Schule ja zum Beispiel super.
Genau, ja. Und wir haben so ein Medikament, das eben nur ganz kurz wirkt. Und da kann
aber
man dann
4 Stunden ist kurz?
Also, genau, ja. Genau. Also nicht retardiert nennt sich das. Und das ist es, was wir haben. Und dann kann man immer noch gucken, okay, braucht er jetzt am Nachmittag nochmal was für die Hausaufgaben? Oder wie machen wir jetzt oder an wie vielen Nachmittagen? Und das ist jetzt auch das, ja, was heißt das Coole oder das, ich finde es schon ganz gut, ne, dass du das, das ist nicht wie so ein Antidepressiva, dass du dann ausschleichen musst oder du musst immer die gleiche Dosis nehmen, sondern du kannst es halt einfach wie eine Ibuprofen, so hat es die Psychiaterin bei uns erklärt, du hast Kopfschmerzen, du wirfst dir eine Ibuprofen ein, genauso funktioniert das mit diesen Medikamenten. Das finde ich halt ganz gut und gleichzeitig finde ich es eine wahnsinnig schwierige Frage, ne, das ist so, weil das ist nicht, du entscheidest für dein Kind und du entscheidest über dieses, ne, manchmal auch über den Willen des Kindes hinaus. Und du weißt, du würdest natürlich am allerliebsten die perfekte Entscheidung treffen. Und das ist so schwierig.
Das ist schwer, das ist super schwer, weil man weiß nie, ob das Kind dann später sagt, was habt ihr da eigentlich mir verabreicht? So, ihr habt meinen Charakter komplett verändert damit. Oder ob es sagt, ey, danke, ohne das hätte ich, also keine Ahnung, weißt du, es ist halt echt eine schwere Entscheidung.
Ja.
Aber
ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das Kind immer mitnimmst und immer mit dem Kind auch drüber sprichst.
Ja.
Und das war ja auch bei mir einer der Hauptgründe, weshalb ich überhaupt in die Diagnostik gegangen bin, dass ich ihm zeigen kann, du bist nicht der Einzige, der das nimmt. Also es war dann so, ich habe dann zu ihm gesagt, hey, ich nehme jetzt meine Tablette, wie schaut's bei dir aus? Magst du deine jetzt auch nehmen? Und für ihn war das so cool, oh, Mama nimmt das auch.
Ja, das ist auch cool, das stimmt. Das müssen eigentlich Hannes und er so ein bisschen auch, wie diese, wenn man das diagnostizieren lassen will überhaupt, wie ist das bei Kindern dann? Also, weil ich habe zum Beispiel manchmal auch so ein bisschen Schiss, dass die ja gar nicht sein ganzes, umfängliches Wesen mitkriegen, weil das natürlich ja auch bei uns zu Hause im kleinen Kreis ja nur rauskommt so und nicht, also ich kann natürlich jetzt Fragen beantworten, aber die kann man ja auch willkürlich irgendwie beantworten.
Ja, kann man schon. Also natürlich, ja, es gibt so eine ausführliche Elternbefragung. Boah, ich weiß gerade gar nicht mehr aus der Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie die Autismusdiagnostik war. Und ich glaube, also ich erinnere mich vor allem noch bei ADHS, dass es so einen, da gibt es so einen Reaktionstest. den hat man bei unserem Sohn gemacht, den hatte ich zum Beispiel nicht. Ich hatte einfach nur Fragebögen und ein Gespräch mit der Psychiaterin. Und bei unserem Sohn hat man einen Reaktionstest gemacht. Da kriegt er einen roten und einen grünen Wasser. Und dann kommen an so einem Computer Aufgaben. Und dann ist die Frage, ne, drückt das Kind schon was, bevor überhaupt die Frage fertiggestellt wurde? Solche. Genau, da geht es einfach um die so.
Um das Tourette.
Genau.
Ja.
Und also was sie dann, also tatsächlich war das bei uns auch gar nicht mal so mega transparent. Also die haben dann gemeint, ja, guck mal, wir gehen jetzt in den Nebenraum und dann machen wir ein paar Übungen. Ja, und dann gibt es auch, glaube ich, immer einen IQ-Test dazu. Und dann gucken die, ne, wie kann das Kind, wie macht das überhaupt mit? Wie hört, wie ist der da, macht er da mit, schaut er sich die Sachen an? Und also glaube IQ-Test und dann diesen Reaktionstest und mit den Eltern befragen und dann gibt es auch so ein paar Aufgaben, wo man dann guckt, ja, wie macht das Kind mit und wie kann es sich konzentrieren, kann es meiner Frage zuhören, kann es auf die Frage eingehen. Und ich glaube, das ist dann schon auch relevant, was man von daheim erzählt, aber tatsächlich gibt's ja auch bei ADHS so ein paar Dinge.
Ja, die sind ganz klar. Das, ja, da ist er auch sofort weg. Wenn du eine Frage länger als 3 Sekunden stellst, dann ist ciao. Lost. We lost him. Ja,
genau.
Genau, bei Hannes auch. Das ist same.
Ja? Das ist schon also lustig. Weil das ist ja, ich kenne vor allem einfach inzwischen durch mein Umfeld Frauen mit ADHS.
Ja.
Und Männer mit ADHS einfach noch gar nicht so. Ich habe mir eine Schnellfragerunde für dich überlegt.
Oh ja.
Ich dachte, die wäre total lustig. Mhm. Ebenso Vater, Sohn, vielleicht ja auch du, vielleicht ja sogar die, ja, wobei die Kleine ist ja jetzt erst 3. Fände ich total lustig. Bist du bereit?
Ja.
So ein paar schnelle wer von euch verliert am häufigsten seine Schlüssel?
Naja, es wäre wahrscheinlich unser Sohn,
wenn er einen hätte,
wenn er ihn schon haben dürfte. Angst. Hannes verliert, also auf jeden Fall, wenn dann Hannes. Ich verliere meinen Schlüssel niemals. Ich verliere
Hast du ihn noch nie verloren?
Nee.
Ist auch schon geil. So, was ist das für eine Frage? Wer verlegt am meisten seine Dinge?
Ja, Hannes schon am ehesten.
Ja. Wer vergisst am häufigsten Geburtstage oder andere wichtige Daten?
Ja, Hannes. Ah, nee, obwohl, warte. Also Termine müssen für mich auch ganz krass im Kalender stehen, sonst vergesse ich wirklich jeden Termin. Mhm. Hannes hat schon ein sehr gutes Gedächtnis. Mein Gedächtnis ist einfach nicht so gut.
Ja, cool.
Wie seins.
Ja, spannend. Wer von euch aus der Familie hat die meisten Projekte parallel am Laufen?
Ich.
Auf jeden Fall. Wer von euch redet am meisten?
Hannes.
Wer
wobei
von
der,
euch?
Wobei, warte kurz, der hat auch diese krasse Kurve zwischen, der ist fast schon kurz vor depressiv oder der hat einen absoluten Laberflash und führt einen Monolog über eine Stunde. Also das gibt auch den ganz ruhigen Hannes, der komplett in sich gekehrt ist. Aber wenn er einmal loslegt, dann
kann ihn nichts mehr stoppen.
Ja,
dann hat er auch gar keinen Bock, dass jemand antwortet. Ne? Er redet einfach.
Das geht da, das ist eine Einbahnstraße.
Das ist cool, man kann es auch, ich finde auch ganz entspannt, man kann es mal kurz woanders hingehen, noch kurz was erledigen, man kann es eigentlich nebenbei ein Buch lesen. Aber
ja.
Und wer unterbricht öfter?
Wir unterbrechen beide, ich unterbreche auch sehr gerne. Ich finde, das gehört zu einem guten Gespräch dazu, zu unterbrechen. Mhm. Mich stresst es, wenn jemand zu lange Monolog führt, das macht keinen Spaß.
Hör auf zu labern, ne? So, jetzt bin auch mal nicht dran.
Ja, oder ich weiß schon, was du sagen willst. So. Also auch schon, alles gut.
Wer von euch ist spontaner?
Hannes wahrscheinlich.
Wer von euch hat mehr oder die meisten Impulsivkäufe?
Ja. Also Hannes und ich sind schon sehr ähnlich, was sowas angeht, in sehr vielen Belangen. Also wahrscheinlich Hannes.
Wer macht die meisten so Versprecher im Sinne von, dass man irgendwelche Sprichworte falsch zusammenbaut oder irgendwelche Wörter falsch benutzt?
Die habe ich auch sehr. Das habe ich auf. Ich glaube, er benutzt generell nicht so viele. Nee.
Das ist auch ja, so ein Ding, weil ich habe auch ständig irgendwelche Sprichwörter, die ich dann verdrehe, die ich nicht mehr richtig benutze. Ich sage, wie war das jetzt nochmal?
Voll, ja.
Wie geht das nochmal? Wer hat die verrücktesten Ideen?
Das ist schwierig.
Da bist du sicher, dass du neurotypisch bist?
Ja, weiß ich nämlich auch nicht. Ich habe auch schon sehr komische Ideen und immer wieder irgendwelche neuen vor allem. Nee, weiß ich nicht. Ja, deswegen, ich sag ja, ich weiß es auch nicht ganz, aber vieles passt bei mir auch gar nicht. Also wenn, dann kratze ich so an irgendeiner, weißt du, so in between. Weil ich habe ja trotzdem nur neurodivergente Menschen um mich herum. Also ja, ich komme ja mit denen schon sehr gut klar auch. Ja,
das ist, weil ich denke da auch gerade so drüber nach, ne? So dein Mann, deine Podcast-Co-Hostin, ja,
alle.
Ja, dein ganzer Freundeskreis, dein ganzes Wesen. So.
Ja, ja, keine Ahnung. Weiß man nicht.
Und wer ist, letzte Frage, wer ist immer zu spät?
Wir sind beide sehr pünktliche Menschen, legen wir sehr viel Wert drauf.
Das finde ich auch so spannend. Ne? Es gibt ja diese Menschen mit ADHS, die extrem pünktlich sind, sie aber auch total abstressen, um pünktlich zu sein.
Ja, genau.
Die dann so eine halbe Stunde davor nichts mehr anfangen können, weil sie wissen, wenn ich das jetzt anfange, dann komme ich zu spät und das geht dann nicht.
Ja, voll.
Und dann gibt es die anderen, die denken, ah ja klar, das passt noch, ich mache noch das und das und das und das.
Niemals.
Und dann kann ich los und dann bist du so bei Task Nummer 1,5 und denkst so, scheiße, ich komme zu spät.
Ja, voll. Ja.
Wenn du euer Familienleben mit 3 Worten beschreiben müsstest, fallen dir da spontan 3 Worte ein?
Ja, es ist der ganz normale Wahnsinn, sage ich immer. Das ist ziemlich gut.
Das denkst du immer, ne? Denkst du, das ist doch bei allen so?
Das ist der ganz normale Wahnsinn.
Wenn du irgendwo ankommst.
Das ist ein Wahnsinn, aber für uns ist der normal. Das ist der Alltag.
Ja.
Bei uns ist der Alltag Wahnsinn. Ja. So.
Ja, ist der ganz normale Wahnsinn. Ich habe neulich auch mit einer anderen Freundin, die natürlich auch neurodivergent ist und neurodivergente Kinder hat, auch komplett alles mit dabei bei der. Und dann hat sie auch, ich liebe das, mich auch mit solchen Leuten auszutauschen, weil du dann plötzlich merkst, oh krass, wir sind doch nicht ganz alleine in diesem Irrenhaus. Und das hat sie eben gesagt so, hey Isa, ich denke mindestens 3-mal am Tag, ich lebe in einem Irrenhaus.
Ja, ja, 1000%, fühle ich sehr.
Oder? So dieses Voll. Irrenhaus.
Ich sag das auch manchmal.
Ja, ich sag das auch ständig. Und ich sag auch, wir bräuchten ein Haus mit großem Garten, einmal drumherum und großer Hecke drumherum.
Ja.
Weil unsere Nachbarn, die tun mir echt leid. Tun mir ehrlich leid.
Ich frage mich auch manchmal, wie viele das hören. Wir sind zum Glück auch recht abgeschottet im Dachgeschoss da, aber das kannst du eigentlich keinem zumuten.
Kann man keinen so antun. Habt ihr auch oft im Alltag so ADHS-Aktionen, die richtig teuer sind?
Machen wir ein Beispiel.
Also im Sinne von, ein Kind will dir unbedingt deinen Kaffee machen und will was Tolles machen, nimmt natürlich deine absolute Lieblingstasse, die wahnsinnig teuer war, macht das alles zacki, zacki, zacki und lässt natürlich die Tasse fallen.
Ja, das lasse ich gar nicht zu, weil ich genau weiß. Meine Kinder wären wahrscheinlich sehr unselbstständig, weil ich kann sowas einfach nicht zulassen.
Ja, das ist
weil
so
ich genau schlimm. Weiß, es geht gleich kaputt und das ist auch so. Also von wegen Kontrolle
ich hatte
abgeben.
Mal Motel Amio Geschirr. Ich hatte.
Hatte. Scheiße.
Immer, also alle Teller, fuck, die zu Bruch gingen, waren die teuren Motel Amio Teller.
Es gibt Silikonteller bei uns auch noch mit 7, werden Plastikteller vergeben. Das ist einfach, und auch Plastikbecher und auch Plastikgabeln und alles mit Deckchen und so. Wir sind komplett, das wird wahrscheinlich erst mit 18 gibt es so Porzellan.
Ich wurde einmal von der, also es kommt, wenn man bei seinem Kind eine Neurodivergenz diagnostiziert hat, hat man ja die Möglichkeit, einen Pflegegrad auch zu beantragen. Und dann kriegst du Pflegegeld. Und dann kam eben diese Frau damals, um das bei uns zu testen, also zu überprüfen, zu gucken, ja, welchen Pflegegrad würde denn unser Sohn bekommen. Und dann hat die am Ende uns auch noch die Frage gestellt, was würden Sie mit dem Pflegegeld denn machen?
Motel Amio Sachen kaufen.
Genau. Aber ich war zuerst so, wow, was ist das für eine krasse Frage? Eigentlich fand ich die total übergriffig, weil geht sie eigentlich einen Scheißdreck an, weil ist ja meine Sache. Und dann habe ich, also ich habe auch irgendwas, ich glaube, ich habe dann geantwortet, naja, vielleicht würden wir mal eine Pferdetherapie machen, die die Kasse nie übernimmt. So, ja. Das würde ich tatsächlich gerne mal machen. Aber im Nachhinein habe ich dann so mit meinem Mann drüber gesprochen. Wir meinten so, hey, allein die ganzen Dinge nachkaufen, die zu Bruch gehen,
das könnten
wir mal mit dem Pflegegeld. Ja. Ne?
Ich würde, glaube ich, eine Reinigungskraft davon bezahlen, weil es ist komplettes Chaos. Einfach überall wird rumgekrümelt, alles liegt rum. Hannes ist ja auch jemand, der sieht auch diese ganzen er sieht gar nicht, dass da überall Müll rumliegt und sowas. Am Ende räume ich das halt alles auf und muss das alles putzen, weil es mich als alleinige Person anscheinend stört. Die würden wie Messis leben, glaube ich.
Ja, ich will jetzt auch noch mal kurz über dich reden, weil es ist ja für dich schon auch krass. So, okay, du weißt, dein Mann hat ADHS und du tolerierst dadurch auch mehr jetzt und trotzdem hast du ja einfach eine viel höhere Belastung dadurch.
Ja, voll.
Wie kommst du, weil das ist ja schon, also gleich, könnt ihr das irgendwie ausgleichen oder wie kommst du damit im Alltag für dich klar?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Frag
Keine
mal
Ahnung,
Therapeutin.
Ich glaube, meine Belastungsgrenze ist relativ hoch, glaube ich. Also ist, glaube ich, aber schon immer so, dass ich sehr viel mehr, es klingt immer, ich sage das eigentlich so nicht, aber ich glaube schon, dass ich sehr viel mehr mache als viele andere Menschen. Ich kenne noch so ein, zwei Leute, die auch sehr, sehr viel leisten und machen. Mhm. Von denen sehe ich auch, dass die so am Limit sind oft und einfach so durchziehen. Und tendenziell bin ich auch so jemand. Bis es dann irgendwann, also bei mir eskaliert es dann in so einer Passiv-Aggressivität, ne, in so Sticheleien, dass ich so angepisst bin oder dass es dann so in der Beziehung halt einfach nicht so gut läuft, weil ich das dann alles so mit mir ausmache, bis es dann so eskaliert und dann bricht so ein Streit vom Zaun, so weil er Barthaare im Waschbecken hat liegen lassen. So. Mhm. Aber keine Ahnung, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieses, ich habe so ein bisschen für mich gelernt, ich muss es, wenn ich überfordert bin, muss ich für mich die Grenze setzen. Dann muss ich das einfach für mich anders handeln. Ich kann das nicht von ihm verlangen, weil es passiert nicht. Es passiert einfach nicht. Wir haben schon alles Mögliche an. Also ich glaube, manchmal muss es ein bisschen, die Care-Arbeit ein bisschen neu sortiert werden wieder. Aber er macht auch sehr viel. Also die Care-Arbeit an sich teilen wir, würde ich sagen, 50-50 auf. Mhm. Aber das Ganze drumherum, das ist ja nicht nur Care-Arbeit. Also für mich ist jetzt so dieser Mental Load an, das Auto muss noch zur Werkstatt, dann müssen noch Termine und Briefe und die ganzen Dokumente müssen sortiert werden, die Steuer muss gemacht werden, die E-Mails müssen beantwortet werden, die Geburtstage müssen vorbereitet werden. Das ist jetzt für mich nicht alles so unbedingt, also ich weiß nicht, es zählt wahrscheinlich alles unter Care-Arbeit in irgendeiner Form oder Haushaltsarbeit
Aber es ist eher so organisatorisches.
Genau.
Ja.
Und das bleibt komplett alles an mir hängen.
Ja, klar.
Alles, was die Familie angeht. Da ist im Verhältnis wenig, was bei ihm anfällt. Aber diese Care-Arbeit, die teilen wir schon. Und auch die Selbstverwirklichung und so, das teilen wir schon perfekt auf, finde ich. Da sind wir schon wirklich sehr gleich auf.
Und
aber Orga und Struktur und Kontinuität, das da und auch Wohnung aufräumen, Blumen gießen, Dinge schön machen, Dinge aufräumen, keine Ahnung, Wäsche wegräumen, überhaupt, dass da riesen Wäscheberge stehen oder überall Klamotten rumliegen oder irgendwas ist, das ist alles nicht. Aber ich fordere es auch nicht so doll ein, weil es dann immer wieder zu Frust führt. Weißt du? Es führt für mich immer wieder zu Frust und dann habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich es.
Ist es dann eher so, wenn du dann merkst, okay, jetzt bin ich an meiner Belastungsgrenze und du ziehst dann sozusagen diesen Notstecker bei dir, heißt es dann, du sprichst es dann aus und sagst, hey, jetzt musst du es aber machen oder lässt du es dann auch einfach liegen und sagst zu dir selbst, hey Fanny, jetzt scheiß drauf, ne? So schiebst den Wäschekorb unter das Bett.
Ja, so ist es ganz oft. Versuch ich das auch zu ignorieren, weil wenn ich es anspreche, kommt es bei uns zu Streit. Und ändert auch irgendwie nichts. Ich weiß es nicht, es ändert nichts. Es wird sich nicht ändern. Und irgendwie ist es so ein bisschen diese Einsicht, das ist einfach nicht. Ich müsste dann immer drum bitten und das hasse ich. Das gibt nichts, was ich mehr hasse, als die Mutter zu spielen. Mhm. Und in diese Position komme ich aber. dann die ganze Zeit so, kannst du bitte das und das wegräumen? Kannst du bitte das und das sauber machen? Kannst du bitte mal den Müll runterbringen? Und so ist es. Also ich muss es artikulieren. Es wird nicht von alleine gesehen. Und selbst wenn wir so Regelungen haben, du kümmerst dich um das und das, dann funktioniert es bei 2, 3 Punkten. So Küche aufräumen funktioniert, Geschirrspüler. Aber so allein so Müll runterbringen war auch eigentlich mein Deal. Muss ich auch immer wieder...
Das ist ja also immer das, ne? Das ist ja, also ich habe gemerkt, für mich, ich kann Dinge 2 Wochen lang durchziehen. Zwei Wochen?
Ja, genau. So ungefähr.
Und dann kann ich es einfach nicht mehr. Ne? Dann ist es
ja, ist so.
So, als letzte Frage, was würdest du sagen, ist das Verrückteste in eurem Familienalltag, das für euch aber inzwischen total normal ist?
Oh Gott, uiuiui. Also ich hätte jetzt so ein bisschen gesagt, unsere, na, ich weiß auch nicht, so, nee, unsere Work-Life-Balance ist, glaube ich, nicht so, das ist komisch. Aber was wir so arbeiten und was wir so machen, glaube ich, aber ich meine, da gibt es auch andere Leute, die auch super aktiv sind und so viel.
Weil ihr da so crazy seid, oder? Und so überhaupt nicht standardmäßig.
Genau, also nicht so, wir haben halt keine Standard-Jobs. Das ist alles immer komplett drüber und irgendwie, also komplett Wahnsinn halt so teilweise.
Ja, komplett Wahnsinn.
Komplett Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, warte mal, was ist denn sonst noch so? Also wir sind wirklich sehr nachlässig auch in ganz vielen Sachen, das erzähle ich auch oft bei Mama Leisa, so, dass wir dann wirklich so resignieren und die Kinder beim Abendbrot was gucken lassen. Das ist bei uns komplett normal. Das ist dann einfach so. Und das, ich scheiß da auch ein bisschen drauf, wirklich. Ist mir scheißegal.
Ja, das machen so Machen so viele in neurodivergenten Familien. Ich kenne Familien, die sagen, mein Kind ist gar nicht anders, ohne wenn ich das iPad einfach direkt davor hinstelle.
Ja. Und die essen auch dann. Dann also ich muss dann tausendmal trotzdem sagen, aber trotzdem, sie essen auch. Ist jetzt nicht so, weil bei anderen höre ich so, na, dann essen die gar nichts, dann vergessen die, dass die gegessen haben und so und haben dann wieder Hunger danach. So, nee, ehrlich gesagt, also das hilft.
Bei uns ist es immer so, dass wenn unsere Kinder Fernsehzeit haben, dann sind die da auch so, also unser Sohn, die Tochter ja, nicht, aber genau. Der Sohn ja, ist so fokussiert drauf, dass ich ihm dann zum Teil auch so ein bisschen gesunde Sachen so heimlich unterschieben kann.
Ja, voll, ich auch. Das mache ich auch. Gurke, Paprika. Der snackt die so weg, weil der hat es dann so liegen und ist dann so konzentriert, so fokussiert.
Und dann selber und dann ist dann immer so, das so, guckst du von Weitem zu so, ja, hat sie gegessen.
Ja, voll. Das mache ich auch. Meine Tochter, stimmt, man muss halt so ein bisschen, das tut mir dann manchmal ein bisschen leid, weil die Kleine ist eigentlich ja, bräuchte die ja eine ganz andere Betreuung. Die würde zum Beispiel nichts gucken dürfen eigentlich beim Essen, weil die ist auch so, bleibt sitzen. Mein Sohn, wenn du den, also der springt auf, auch wenn wir mit Gruppen zusammen essen irgendwo, der hüpft neben dem Tisch rum, tanzt auf der Stelle und alle sind so, kannst du mal bitte sitzen bleiben und kann er nicht mal kurz und meine Kinder dürfen noch nicht aufstehen, bis nicht alle aufgegessen
haben. Oh
ja, das
kenne ich,
Albtraum.
Das kenne ich auch.
Es geht nicht.
Das kann ich auch. Also meine Kinder dürfen jetzt nicht den Nachtisch zuerst essen. Das geht bei uns nicht.
Ja. So. Ja, und vielleicht können ja die Kinder, so auch in die Runde so, vielleicht können ja die Kinder noch alle sitzen bleiben kurz, weil das wäre toll, weil sonst isst mein Kind nicht. Und ich bin dann so, es wird nicht, es ist nicht möglich für ihn. Das ist eine Folter, wenn ich das jetzt... Und es passiert, also es geht auch nicht. Es geht einfach nicht.
Da bin ich inzwischen auch, das ist, finde ich, auch super unangenehm. Ich kenne das auch. Ja. Gerade auch so bei uns halt auch manchmal so mit Lebensmitteln, ne? Also wäre cool, wenn ihr das dann nicht, wenn unsere Kinder da sind, ne, wenn deine Kinder das und das dann nicht essen könnten, weil meine Kinder haben das noch nie gesehen, noch nie kennengelernt. Sag ich, tut mir leid, sorry, ne? Aber meine Kinder sind einfach älter als deine. Das ist
ja, jetzt, es geht nicht.
Das geht jetzt einfach nicht, ne? Also dann musst du, das ist aber auch ein Learning, das ich so gemacht habe in meinem Familienalltag. Mit Freundinnen treffe ich mich nur noch alleine.
Ja.
Sag ich, lass deine Kinder daheim.
Ja, absolut, danke.
Lass deine Kinder daheim. Ich nehme meine Kinder nämlich auch auf gar keinen Fall mit zu unserem Treffen.
Nein.
Weil sonst bin ich danach völlig gestresst, völlig aggro, weil ich nichts mit meiner Freundin sprechen konnte.
Ja.
Am Ende bricht die Freundschaft daran zusammen, weil wir uns so darüber streiten, wer wie seine Kinder erzieht oder eben nicht erzieht. Und das ist irgendwie total anstrengend.
Voll. Ist so. Ist wirklich so. Also ich treffe Freundinnen auch am liebsten alleine, außer die Kinder sind perfekte Spielpartner. Das ist natürlich die perfekte Beziehung, freundschaftliche Beziehung, wenn die Kinder perfekt miteinander spielen und so mäßig weg sind.
Ja, das
und
du, ist ein Träumchen.
So eine Win-Win einfach so. Ja. Aber das gibt es ganz selten. Habe ich vielleicht ein, zwei Mal.
Ich hoffe immer noch. Diese Hoffnung werde ich einfach nie aufgeben. Ja, immer schön optimistisch bleiben.
Ja.
Fanny, schön, dass du da warst.
Schön, das war sehr, ach, toll, das ist immer gut, ne? Deswegen gesellen sich Gleiche zu Gleichen, weil es ist wohltuend für die Seele.
Ja.
Man hat so ein bisschen so ein, oh, ich bin nicht allein, alles gut, alles wird gut.
Das ist so richtig auftacken. Das ist halt das Gegenteil zu, wenn du mit einer anderen Freundin sprichst, bei der alles so geil läuft.
Alles toll. Oh, das macht mich, das lässt mich wirklich an allem zweifeln.
Ja.
Da denkt man wirklich einfach nur, okay, ich bin bescheuert.
Dann bin eine aggressive, ich danach in so einer Depression. Dann habe ich diese tiefen, traurigen.
Ja.
Dann kann ich einfach so eine halbe Stunde am Fenster stehen und rausgucken und den Blättern beim Rascheln zuschauen, weil ich mir denke so, nein.
Oder so wippend in der Dusche.
Genau. Ja. Während das Wasser auf mich niederprasselt.
Ja.
Es irgendwann kalt
so,
wurde.
So, genau. Oh Mann. Naja, gut.
Also, wer noch mehr Lust auf dich hat und auch ein bisschen mal in dein Familienleben reinhören mag, Mama Leisa ist auch ein richtig cooler Mama-Podcast.
Ja, da geht es auch viel um genau das alles. Um das ganz normale Chaos.
Ja.
Das ist echt
schön. Mit dir und Alina.
Mit mir und Alina. Und Alina ist ja hoffentlich auch bald
Die kommt auch noch, ja. Alina hat nämlich auch eine ganz spannende Geschichte zum Thema ADHS und ihre eigenen ADHS-Diagnose in der Kindheit.
Ja.
Und mit der werde ich auch noch quatschen. Müssen wir schauen,
Die ist das Kind, das Medikamente bekommen hat und jetzt mit den Eltern nochmal so abrechnet quasi.
Ja, genau. Ja. Das fand ich nämlich auch so krass. Und wir müssen mal gucken, Alina und ich, beide zwei so ADHS-Mäuse, ob wir es hinbekommen, einen Termin zu finden und diesen Termin wieder auch wirklich durchzuziehen.
Ja.
Aber ich bleibe auch da optimistisch.
Ja.
Und Mama Leisa packe ich in die Shownotes.
Ach schön, das freut mich. Toll war das.
Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso toll wie Fanny und ich. Und ich freue mich drauf, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder dabei seid bei einem neuen Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet, kommt jeden Mittwoch bei mir im High Family Podcast. Und ansonsten, wie immer, jeden Sonntag eine neue Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, genießt diesen Sommer. Alles Liebe, eure Isa.
Es gibt Geschichten, die werden kaum erzählt, weil sie wehtun.
Man hat immer Paare gesehen, wo es sofort geklappt hat und alle waren happy und der ganze Freundeskreis hat Babys bekommen.
Doch was passiert, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
Ja, das war ein Familienfest und da sind wir zwischendrin raus, in den Parkplatz, ins Auto und ich habe dir in den Bauch gespritzt. Da haben wir gesagt, oh Gott, wie die Junkies hier.
Ich bin Fanny Michaelis und das ist Du fehlst. Ein Podcast, in dem ich mit Frauen und Männern gesprochen habe, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und das einfach nicht funktioniert. In diesem Podcast bekommen genau diese Geschichten ihren Platz.
Das ist dann so ein Ohnmachtszustand.
Und das Schlimmste ist tatsächlich zuzugucken, wie es an meiner Frau halt zerrt.
Ich will wissen, wie machen sie weiter und was gibt ihnen Kraft, neue Entscheidungen zu treffen.
Mr. Wright, der ist halt jetzt nicht da. Dann machen wir es halt alleine.
Ich glaube, wir haben den Sinn des Lebens noch mal ganz anders für uns gefunden oder wie auch immer man es nennt, ne?
Du fehlst. Zu hören in ARD Sounds und überall sonst, wo es Podcasts gibt.